Montagsgespräch. Lach-Yoga, das wär's doch mal. Lachen als Therapie, um das alles zu verarbeiten, um mit den Emotionen irgendwie klarzukommen, vielleicht noch die Gedanken zu ordnen. Ich kann das doch alles nicht allein. Ich bin sehr froh, dass Melanie Pohner da ist und Jana Rötsch. Hallo.
Hallo.
Jana, du bist eine politische Frau, du bist ehrenamtlich im Stadtrat, du hast eine Initiative aufgebaut, Mehrwertstadt, bist in Erfurt irgendwie unterwegs, du sagst, du bist Antifaschistin, aber du beschäftigst dich auch mit psychisch kranken Menschen, du bist eine Geschäftsführerin von einer Pflegeeinrichtung, von mehreren Einrichtungen und du kriegst das alles irgendwie zusammen in deinen Gedanken.
Na, in den letzten Tagen fiel mir das wirklich sehr, sehr schwer. Ja. Also ich würde mich schon als Menschen bezeichnen, der versucht, strukturiert zu denken, aber in den letzten Tagen war das wirklich kaum möglich. Und ich dachte, wir haben hier in Erfurt schon einiges erlebt, aber das schlägt ja nun irgendwie doch so ein bisschen fast im Boden aus.
Melanie Pohner, du bist hauptberuflich politisch, also du machst politische Bildung. Das ist ja, scheint ja immer wichtiger zu sein, also Bildung als sich schon, aber politische Bildung auch beim DGB Bildungswerk. Und bist ja, hast ja wahrscheinlich auch schon viel erlebt, bist eine Profifrau im politischen Geschäft. Was hat das aber jetzt mit deinen Emotionen gemacht? Also ich habe einen schönen Spruch gelesen, ich müsste halt eigentlich lachen, wenn ich nicht mit Weinen beschäftigt werde. Oder ich wusste gar nicht, dass ich so viele Gefühle gleichzeitig haben kann. Was hat das seit Mittwoch mit deinen Gefühlen gemacht? Bist du auch verwirrt?
Verwirrt auch, wobei, also nach der ersten Wut, also am Mittwoch war ich nur wütend. Ja, auf jeden Fall, ob dieser Verarsche, die da stattgefunden hat. Aber danach, klar, gibt es auch so eine gewisse Ratlosigkeit. Und wenn man jetzt mal so als Bildnerin vielleicht überlegt, so eine Ratlosigkeit, wo man eigentlich noch ansetzen soll, um ins Gespräch zu kommen, um das aufzuarbeiten, um das zu auch letztlich erstmal auch überhaupt zu verstehen, was da passiert ist. Also wie gesagt, von Wut zu Ratlosigkeit. Und genau, jetzt geht es möglicherweise darum, ein bisschen zu sortieren. Aber das ist noch ein weiter Weg.
Wir sortieren mal unsere Gedanken, unsere Gefühle. Die nächste Stunde, wir haben ja Zeit, also um runterzukommen oder eben nicht runterzukommen. Also ich will mich nicht entspannen, aber andererseits denke ich, müsste mich eigentlich mal wieder entspannen. Die Umweltkatastrophe, die Zerstörung des afrikanischen Kontinents, der Welt, die Finanzkrisen, die Ungerechtigkeit auf der Welt, das ist ja alles eigentlich noch schlimmer als das, was in Thüringen passiert ist. Trotzdem macht es uns wütender, weil das direkt vor der Haustür ist? Oder warum, man könnte sagen, ist eine Thüringer Posse, ist doch nicht ganz so schlimm, ist doch nur Thüringen.
Ist vielleicht nur Thüringen, aber eine Posse klingt ja immer auch so harmlos. Und so harmlos ist es, glaube ich, nicht, was da passiert ist. Und wenn man, also mir ging durch den Kopf, jetzt wird sozusagen in Thüringen ausprobiert, was alles so geht und was machbar ist. Und dann würde ich schon sagen, hat das natürlich weitreichende Konsequenzen. Klar, wenn man jetzt weltpolitisch denkt, wobei, ich fand es interessant, ich habe Freunde in Brasilien, die schrieben mir gleich an dem Tag, was ist denn bei euch los? Und krass, wird Deutschland jetzt wieder von den Nazis regiert?
Also das von haben daher, die aus Brasilien gefragt, ja?
Ja. Also von daher hat das offensichtlich auch eine Dimension, wo man auch im Ausland und weltweit sagt, huch, das ist nicht einfach so eine Provinzposse.
Also es ist keine Provinzposse, es ist trotzdem ein Coup für die AfD, das muss man sagen, aber was das für Auswirkungen hat, wir sind ja so ein bisschen im Auge des Sturms oder immer des Orkans, wir können es vielleicht noch gar nicht ermessen. Es ist auf jeden Fall was, also es ist tatsächlich ein Beben, diese ganzen die Sprachgeschichten, also die beste sprachliche hatte ich ja schon eingangs gesagt, Erna, da hat ein Journalist gesagt, wer muss denn jetzt den Scherbenhaufen aufwischen? Und dann habe ich mir vorgestellt, der Typ hat noch nie irgendwas aufgewischt und einen Scherbenhaufen aufgekehrt auch noch nicht, da spritzt ja noch mehr Blut, wenn man also mit der Hand jetzt einen Scherbenhaufen aufwischt, dann ist ja, das ist ja dann ein Schlachthaus. Also wie haben dir die sprachlichen Sachen gefallen? Fandest du die passend? Dammbruch, Brandmauer und also all das, das ist ja immer sprachlich, was sich da so durchsetzt.
Also ich glaube, das ist überhaupt schwierig für diese Situation, das in Worte zu fassen. Und ich glaube, die müssen durchaus dramatisch sein. Ich würde nur noch mal ganz gerne zu der anderen Sache was sagen, weil du sagtest Umweltkatastrophe, Afrika, jetzt Erfurt. Für mich ist das sowas, wenn ich an Umweltkatastrophe und wie das zukünftig wird, dann denke ich, okay, ich habe vielleicht noch die Möglichkeit, in den nächsten Jahren auch irgendetwas zu verändern oder Leute mitzunehmen. Und das ist irgendwas, wir hinterlassen, wir müssen Kindern diese Welt hinterlassen. Aber Erfurt, das ist jetzt gerade. Und wir wissen nicht, was das für einen Schaden für unsere Demokratie bereitet hat. Und wenn du jetzt gerade sagtest, Scherbenhaufen aufwischen, habe ich auch gerade sofort blutende Hände vor meinem inneren Auge gesehen. Und ich finde, wir können das gar nicht dramatisch genug einschätzen. Natürlich auch alles immer ein bisschen also gut durchdacht. Was machen wir jetzt?
Aber wie denn nun jetzt? Dramatisch, emotional, engagiert oder durchdacht? Geht das? Das ist eine schwere Balance. Also ich bin da im Moment ein bisschen aus dem Gleichgewicht.
Ich glaube, wir sind alle gerade, also alle, die das Thema derartig berührt, denen geht das genauso. Ich fühle mich auch aus dem Gleichgewicht und habe durchaus auch Ängste, dann denke ich wieder so, ja toll, es waren jetzt letzte Woche viele Menschen auf der Straße, auch ältere Menschen waren bei den Demonstrationen mit dabei, wo ich so denke, okay, es bewegt sich was, aber es ist ein permanentes Hoch und Runter, es ist ein permanentes Gefühlschaos.
Mhm. Melanie, hilft ein Gefühlschaos und dieses Rauf und Runter bei einer politischen Analyse, steht das im Weg oder ist das vielleicht, kann das helfen, Klarheit zu finden?
Ich glaube, das braucht es schon auch, weil diese Empörung ist, glaube ich, ein Stück weit auch der Motor zu sagen, ich mache jetzt was. Und dass irgendwie am Mittwoch irgendwie im Prinzip eine Stunde später Leute auf der Straße standen in nennenswerter Anzahl, ist einfach, glaube ich, dieser Empörung geschuldet. Und die braucht es mal, wenn wir irgendwie nach 5 Minuten drüber, analytisch drüber reden, was da jetzt irgendwie passiert ist. Das nimmt eine ganze Menge an Schwung, an Energie und es wird diesem Ausmaß auch nicht gerecht. Also von daher ist die Empörung, glaube ich, wichtig und auch, dass sie auch nach einer Woche noch anhält oder dass man auch jetzt noch sagt, das ist nach wie vor ein Skandal, was da passiert ist. Um zu überlegen, wie man jetzt damit umgeht und was man macht, ist natürlich schon, glaube ich, auch Sinn, dann zu versuchen, wie Jana gerade gesagt hat, sich so ein bisschen zu sortieren und auch solche Dinge zu hinterfragen. Also nochmal zu diesen sprachlichen Metaphern vielleicht so, ja, das war ein Beben, das war vielleicht auch ein Tsunami, aber es war keine Naturkatastrophe, die über uns gekommen ist, sondern das haben Menschen gemacht. So, und sowas, wie gesagt, dass man das im ersten Moment sagt, finde ich völlig in Ordnung, aber das sind dann, ne, da setzt dann vielleicht die Analyse ein und zu sagen so, nee, Moment, also das ist, das haben Leute abgesprochen, das haben Leute in die Wege geleitet und das muss dann bei einer Analyse, glaube ich, irgendwann dann zum Tragen kommen. Aber, also wie gesagt, ich finde die Empörung wichtig und auch, die trägt uns ein Stück weit, glaube ich.
Uns, aber trägt natürlich auch die AfD, die auf dieser Welle massiv reitet, gehört auch zur Analyse zu sagen, der Gewinner ist die AfD. Weil die im Grunde alles richtig gemacht haben, was man macht. Die haben die Klaviatur der anderen sehr gut gespielt, der toxischen Männlichkeit, die Selbstüberschätzung, Arroganz, das andere, dass die andere Seite glaubt, ja, sie kann spielen, kann gewinnen und dann diesen Coup zu landen, ist eigentlich Perfektion, oder? Als politischer Coup.
Also ich habe auch letzte Woche zu meinem Mann gesagt, taktisch gesehen kann ich vor denen nur einen Hut ziehen. Also weil das haben sie schon clever gemacht und sie konnten ihre Gegner genauso einschätzen. Abgesehen davon bin ich der Meinung, dass das ein durchaus abgekartetes Spiel war. Aber auch das musste irgendjemand einfädeln und das haben sie taktisch wirklich gut gemacht auch.
Ja. Melanie, was glaubst du, ging es darum, dass die CDU und die FDP mit der AfD politisch zusammenarbeitet oder ging es tatsächlich nur darum, die Stimmen zu nutzen oder hat sie es wirklich überrascht? Was glaubst du?
Nee, überrascht nicht. Also ich habe mich in Kontexten bewegt, wo irgendwie seit Montag, als der Herr Kemmerich seine Kandidatur da angekündigt hat, darüber diskutiert wurde, was passiert, wenn er gewählt wird und welche Schritte dahin sozusagen notwendig sind. Also da kann mir niemand erzählen, dass Politprofis, wobei nach Mittwoch weiß man nicht, ob man sie noch so bezeichnen möchte, da zusammengesessen haben. Und es hat ja auch diese halbe Stunde Unterbrechung vor dem dritten Wahlgang gegeben, wo sich die Fraktionen auch nochmal überlegt haben, wie sie damit umgehen. Also dass da irgendjemand überrascht war, vielleicht am Ende ein kleines bisschen überrascht, dass es tatsächlich funktioniert hat. Aber also für mich ist das genauso ein abgekartetes Spiel gewesen, wie Jana das gesagt hat. Vielleicht hat man sich verschätzt, was sozusagen danach gekommen ist. So, vielleicht war die Kalkulation zu sagen, naja, dann reden alle 2 Tage über Thüringen und so. Und dann macht man nochmal deutlich, man will ja eigentlich doch nicht mit der AfD, aber jetzt ist es nun mal so. Und dann geht man zur Tagesordnung über und das jetzt ja so nicht funktioniert, zum Glück nicht funktioniert. Aber ja, also das wäre so meine Einschätzung dazu und ich würde auch sagen, na klar, wer davon gewinnt, ist die AfD und ich glaube, dass, also Spiel ist ja auch wieder das falsche Wort, aber das Ganze ist ja auch noch nicht zu Ende. Also ja, im Prinzip deutlich zu machen, diese Partei schafft es, diesen demokratischen Regeln durcheinander zu bringen, insgesamt die Demokratie durcheinander zu bringen und sie schafft es relativ leicht. Also ja, der Coup war ja auch nicht irgendwie jetzt so super eingefädelt, der war sehr offensichtlich. Das ist schon erschreckend, finde ich, ja.
Eigentlich sollte es nur eine Punchline werden, zu sagen, guck mal, wir haben einen die waren ja auf der Suche nach einem gemeinsamen Kandidaten, der jetzt für CDU und FDP tragbar gewesen wäre. Den haben sie nicht gefunden. Dann war die Idee mit dem Scheinkandidaten, was aber nur funktioniert hat, wenn der Scheinkandidat auch mitmacht. Das heißt, konnte man ja in der Sonntagszeitung ganz gut lesen. Der Kindervater hat gesagt, also ich mache das mit, ich will die Stimmen nicht, das kriegt mich nicht in meiner Ehre. Und dann gab es eine Probeabstimmung innerhalb der AfD, wo dann gesagt war, okay, wir ziehen das durch. Mhm. Also das heißt, das war von vornherein klar, dass das so laufen wird. Und die Briefe von Höcke an die FDP und an die CDU, da hätten die ja schon mal munter werden müssen und sagen, okay, das könnte so laufen, wie es läuft. Ja. Also ich bin mir trotzdem noch nicht im Klaren, ist da die Naivität, die Selbstüberschätzung, hat das überwogen bei CDU und FDP oder eher der Glaube, dass auch die AfD manipulieren zu können, die Öffentlichkeit im Griff zu haben, also diese Selbstüberschätzung, ich pack das schon.
Ich glaube das nicht. Also, oder anders gesagt, wer einen Höcke jetzt noch unterschätzt oder ihm sowas nicht zutraut, frage ich mich, was hat er in der Politik zu suchen? Also wir kennen diesen Mann seit einigen Jahren jetzt und wissen, wozu er fähig ist. Und das finde ich ziemlich erschreckend, muss ich sagen.
Naja, und ich finde, es kommt dazu, also es gab ja andere Themen auch vorher schon vor der Ministerpräsidentenwahl, wo klar war, CDU und FDP überlegen sozusagen auch mit der AfD zu stimmen. Also sie haben ja vorher irgendwie angekündigt, sie wollen das Bildungsfreistellungsgesetz wieder rückgängig machen, sie wollen gegen Windenergie irgendwie oder Windkraftwerke im Wald irgendwie stimmen, sie wollen das Vergabegesetz rückgängig machen. Das alles wäre ja auch nur möglich gewesen, indem FDP, CDU und AfD zusammenstimmen. So, das heißt also, diese klare Abgrenzung, auf die sie sich jetzt zurückziehen, das hätten sie immer gesagt, war ja da schon deutlich, dass das so nicht stimmt. Und mein Gott, warum dann halt auch nicht bei einer Ministerpräsidentenwahl dann auf diese Mehrheiten zurückgreifen? Also wie gesagt, ich glaube das nicht, dass das irgendwas mit Naivität zu tun hat. Und sie haben ja ein Problem, weil es fehlen sozusagen Mehrheiten, so wie sie sich das vorstellen. Und naja, dann wird man halt skrupellos, ne?
Berichte im ländlichen Raum, da ist ja die Annäherung noch, also da beschreiben CDU-Funktionäre, dass es ihnen immer schwerer fällt, an der CDU-Basis zu vermitteln, warum man mit den Vernünftigen der AfD nicht zusammenarbeitet auf kommunaler Ebene, und das sind doch gar nicht so schlecht. Da sickert ja und weicht ja was auf. Könnt ihr mir bitte nochmal beschreiben, warum aus eurer Sicht diese Brandmauer, dieser Damm so wichtig ist als Abgrenzung, die Abgrenzung zur AfD? Wir reden jetzt so selbstverständlich drüber, aber könnt ihr das nochmal aus eurer Sicht begründen, Jana? Warum braucht es diese Brandmauer? Warum ist die AfD aus deiner Sicht keine normale bürgerliche Partei?
Also ich gehe so weit und sage, die AfD in Thüringen ist keine demokratische Partei. Also nicht nur, dass sie nicht bürgerlich ist, sondern ich sage auch, sie ist nicht demokratisch. Und wenn wir in Thüringen beispielsweise bleiben, muss sich tatsächlich jeder, der in dieser Partei ist oder der sich für diese Partei engagiert, überlegen, wer der Parteivorsitzende ist. Und alleine das macht diese Partei, da finde ich auch gar keine Worte, das macht die Partei, die sind da raus aus einem demokratischen Spektrum, weil dieser Mensch ist nun gerichtlich bestätigt ein Faschist. Man muss sich an die Reden erinnern, die er schon 2014, 2015 in Erfurt beispielsweise gehalten hat. Da lag das alles offensichtlich da. Das ist, er möchte keine demokratische Gesellschaft. Also das ist jetzt meine Meinung. Ja. Ich sehe das vielleicht an dieser Stelle auch sehr krass.
Aber das zur Unterscheidung, Melanie, es ist ja ein Unterschied, ob jemand ein völkischer Nationalist ist, ein Faschist oder ein Neonazi oder ein Nazi. Also die faschistische Bewegung, die ist ja weltweit breiter, aber Nationalsozialisten oder Neonazis, wie würdest du Höcke oder den Flügel einschätzen?
Ja, sie beziehen sich schon ganz klar auf nationalsozialistische Traditionen. Und wenn jemand eine 180-Grad-Wende in Erinnerungspolitik fordert, wenn ich das konsequent zu Ende denke, dann ist er sozusagen gegen das Erinnern an Opfer. Er ist aber auch für Loben der Taten der Soldaten im Zweiten Weltkrieg, das, was Gauland ja auch gesagt hat. Und da muss ich doch überlegen, was heißen solche Sätze? Dann wird dann zwar immer gesagt, ja, das sind dann so Einzelbeispiele und das ist irgendwie, ja, aber man muss es im Kontext sehen. Und wenn man sich insgesamt sozusagen die Aussagen von AfD-Politiker, Politikerinnen anschaut, dann ist das relativ klar, in welcher Tradition sie stehen und was sie für ein Gesellschaftsbild irgendwie verfolgen. Und da kann ich nicht dann bei jeder Einzelaussage sagen, naja, das ist jetzt mal so rausgerutscht oder das ist irgendwie nicht so schlimm. So, ich glaube, und daher kommen ja dann auch auch solche Einschätzungen wie das Gericht zu sagen, nee, man darf also Björn Höcke einen Faschisten nennen. Aber auch der steht ja damit nicht alleine. Und ich glaube, dass eigentlich mittlerweile sehr klar sein dürfte, wie diese Partei aufgestellt ist. Und wenn man sich dann nochmal europaweit anguckt, wie andere Parteien in einer ähnlichen sozusagen politischen Linie aufgestellt sind und was sie tun, wenn sie an der Macht sind, also was weiß ich, ob das in Polen und Ungarn irgendwie Abschaffung der Gerichtsbarkeit ist, Einschränkung der Presse und so weiter, dann wissen wir, glaube ich, alle sozusagen, auch wenn man das immer nicht eins zu eins vergleichen kann, ne, aber trotzdem alle, in welche Richtung das gehen wird. Und dann, finde ich, ist so ein gesellschaftlicher Konsens zu sagen, nein, mit denen auch nicht punktuell und auch nicht in einzelnen Sachfragen schon eigentlich sehr wichtig. Mhm. Und ich glaube, wenn sie gleich so angefangen hätten, wie sie mittlerweile sich darstellen, also wenn die AfD nicht in ihrer Geschichte diese Häutungsprozesse und dieses nach rechts rücken gehabt hätte, wenn sie von Anfang an so aufgetreten wären, wie sie das mittlerweile machen, dann wäre das möglicherweise auch einfacher gewesen. Aber dieses langsame, sich auch immer weiter sozusagen in diese Richtung bewegen, macht es, glaube ich, Menschen auch schwer, ja, zu sagen, das sind wirklich Faschisten.
Hm. Aber obwohl Euch ist die Lache nicht vergangen. Ich wir haben noch jede Menge Zeit. Du hast jetzt ganz wunderbar so gelacht, so eine böse, schmutzige Lache, herrlich. Das braucht ja auch Humor und irgendwie damit umzugehen, sagen, wir lassen uns jetzt nicht so verbittern. Und ich sehe dich ja noch auf der Bühne, Jana, du hast Impro-Theater gemacht, also hast Bühnenerfahrung und kannst sozusagen schauspielerische Leistungen einschätzen. Jetzt würde ich mit euch das gerne mal durchgehen. Ne? Das sind ja alles, ist ja eine Bühne, das Parlament ist eine Bühne und da sind ja immer alle Schauspieler. Und da fangen wir mal bei der schauspielerischen Leistung von Thomas Kemmerich an. Ich bin überrascht, gewählt worden zu sein. Ne? In der Schauspielschule erste Stunde, tu mal überrascht. Puste ich so Luft raus, oder? Wie war die Performance?
Ich fand die Performance ziemlich mies.
Also nicht glaubwürdig, oder was?
Gar nicht.
Also er könnte, Herr Kemmerich, kein Gebrauchtwagenverkäufer werden, der jetzt also uns einen, sag ich mal, mit einer kaputten Achse ab.
Also ich möchte jetzt nicht despektierlich werden. Ich denke, wenn er ein bisschen übt, könnte er ein guter Gebrauchtwagenverkäufer werden. Aber das war im Landtag, das war ganz schlecht.
Schlechte Schauspieler-Performance, Luft raus, jetzt bin ich aber überrascht, guck mich mal um und so, ne, war nicht so. Hingegen, was ich sehr glaubwürdig fand, der AfD-Kandidat Kindervater, der hat sich echt gefreut, oder? Also da habe ich im Grunde, bevor ich alle Analysen gelesen habe, der Schwenk auf ihn und er hört 0% und ein Grinsen, was er nicht unterdrücken konnte. Also die wahre Emotion kann
sehr
man
authentisch.
Sehr authentisch, er hat wusste, der Kuh ist aufgegangen.
Genau.
Also dachte ich, der hat null Stimmen und freut sich diebisch, der Kuh ist aufgegangen. Das war wiederum, also die beste Lüge ist, wenn ein bisschen Wahrheit dabei ist, oder? Also das war doch authentisch, oder?
Total. Und neben ihm saß ja noch Stefan Brandner, den fand ich in dem Moment auch äußerst authentisch. Weil die haben natürlich gewusst, krass.
Ja,
also die sind jetzt echt alle über dieses Stöckchen gesprungen und wir haben das geschafft.
Ja, die beste Performance ist, man muss immer sich was Wahres vorstellen. Also wenn man was spielt und dann so das aufgesetzt ist. Und dann ging es ja im Grunde weiter. Die Performance, Mike Morin.
Heute Nacht wurden doch die Oscars verliehen, ne? Und davor wird immer die Goldene Himbeere verliehen, ne? Ja. Für die schlechteste schauspielische Leistung. Ich bin mir noch nicht sicher, wer das gewinnen sollte. Ich schwanke zwischen Thomas Kemmerich, Mike Morin und ganz klar auch Herrn Lindner. Das sind so für mich die drei, die da wirklich ganz klar herausstechen. Und naja, Herr Morin,
Ich fand das auch, es hat ihn ja auch, kommen jetzt noch ein bisschen die Tränen. Ich merke das so, wenn er sagt, Mensch, dass der erstmal eine Nacht drüber schlafen musste, dass es ihn übermannt hat. Ich meine, so ein starker Mann, so ein großer, mit einer tiefen Stimme, sehr potent auch, der hat ja auch, also, ne, Kemmerich meine ich jetzt.
Wenn du meinst.
Ich meine Cowboy.
Okay, du meinst den Cowboy.
So. Und dass der natürlich, also das selbst haut den stärksten Mann um, selbst wenn man Cowboy-Stiefel anhat, ja, dass ihn das übermannt hat und dass er erstmal eine Nacht drüber schlafen musste. Und dann sagt dann Christian Lindner ernsthaft das im Fernsehen, wo ich denke, wo nehmen die dieses Selbstbewusstsein her, das zu behaupten? Und du denkst, das ist doch offensichtlich, das ist so lächerlich, aber die sagen das, weil es beim Teil der Bevölkerung doch haften bleibt. Ist das?
Ich fürchte das so ein bisschen, ja. Also ich habe bei diesem Rumgeeiere von dem Lindner irgendwie auch gedacht, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, was du da jetzt erzählst. Und du willst uns doch nicht weismachen, dass den Herrn Kemmerich da was übermannt hat. Also allein bei der Wortwahl könnte man ja irgendwie, ja. Ne? Aber Ich weiß nicht. Also ja, die haben die Köpfe zusammengesteckt. Das ist sozusagen die Erzählung, die sie gesagt haben, das verkaufen wir jetzt nach außen, um uns da jetzt irgendwo aus diesem, wir haben es bewusst gemacht, irgendwie rauszuretten. Und naja, wie ist das immer mit dem Dreckwerfen? Ein bisschen bleibt irgendwie immer hängen, ja? Und die ganze Debatte, die wir danach hatten, ne, wie, also wer wusste jetzt was und war das jetzt überraschend? Und sonst zeigt ja so ein bisschen, dass das offensichtlich zumindest reicht, um Leute fragend zurückzulassen, na, wie war es denn jetzt? Und wenn Herr Kemmerich so überrascht war, dann hätte er einfach spontan sagen können, ja, da muss ich erstmal eine Nacht drüber schlafen, dann muss er die Wahl nicht direkt annehmen. Ja, also auch das wären ja Auswege gewesen, aber naja, das ist halt der Versuch, diese Erzählung so zu etablieren. Und
Und ich glaube, es geht ja bei diesem, ach, er war so übermannt, geht es ja nicht darum, uns davon zu überzeugen, weil da wissen die, also wir können uns ja nichts vom Pferd erzählen.
Uns heißt Leute, die doch mehr als eine Zeitung lesen und sich politisch interessieren.
Uns meinte ich jetzt tatsächlich Melanie und mich.
Ach so.
Also so, weil ich glaube, wir ticken da ähnlich. Ja. Nein, aber ich glaube, sie brauchen das ja auch für ihre Parteibasis. Sie brauchen das für die Leute, die gerade in Hamburg Wahlkampf machen. Also die brauchen ja irgendeine Erklärung, dass Leute von der FDP und CDU, die jetzt auf den Straßen sind, um Wahlkampf zu machen, dass die was in die Hand bekommen, um den Leuten zu sagen, wir haben das wirklich nicht gewusst. Der ist übermannt worden. Und
das war also nicht überzeugend jetzt. Wenn man die Stimme so verstellt, dann kommt das nicht gut. Der Lindner hat es besser gemacht, finde ich.
Ja, es stimmt. Ich habe mir jetzt aber auch nicht sonderlich Mühe gegeben, gebe ich zu. Aber was bleibt Ihnen tatsächlich parteipolitisch anderes übrig, als Sie können sich nicht hinstellen und sagen, verarscht, das war alles geplant. Dann hätte, keine Ahnung, sofort Lindner zurücktreten müssen, er hätte sofort Moring zurücktreten müssen und dann hätte sich AKK bis heute nicht Zeit lassen dürfen, um ihren Rückzug anzukündigen. Also letztendlich aus den ihrer Sicht blieb denen gar keine andere Wahl, als das alles abzustreiten.
Das ist ja eine eigenartige Dynamik. Das hätte ich nun überhaupt nicht gedacht, dass Annegret Kramp-Karrenbauer, dass das so weit auch reinstrahlte in die CDU. Das heißt, das Beben oder die Zerrüttung ist auch innerhalb der CDU sehr stark. Ist das ein Kampf tatsächlich dieser erzkonservativen Kräfte von Werteunion und den alten Männern von Friedrich Merz angeführt gegen die eher liberalen Teile der CDU, der Merkel-CDU? Würdest du das sagen, Melanie? Oder?
Ja, die Diskussion führen sie ja sozusagen schon länger. Also die einen Teile, ich meine, ich kenne mich jetzt intern in der CDU nicht wirklich gut aus, aber die einen Teile, die sagen, also ne, gleiche Abgrenzung nach rechts und links und die dieser komischen Extremismus-Theorie da irgendwie anhängen und andere, die sagen, nee, wir müssen sozusagen in die Dialogbereitschaft kommen. Die einen, die sagen, Merkels CDU ist zu weit nach links gerutscht. Die anderen, die sagen, nee, wir müssen sozusagen mit der Zeit gehen und uns da anders aufstellen. Ja, und das ist zum Beispiel was, wo ich mir jetzt auch nicht sicher bin, ob das sozusagen, also ob das eine Fehleinschätzung ist mit diesem, dass das jetzt sogar Annegret Kramp-Karrenbauer irgendwie stolpern lässt, ob das Leute vorausgesehen haben und auch genauso inszeniert haben. Das klingt dann immer auch mal so ein bisschen verschwörungstheoretisch, finde ich, an irgendeiner Stelle. Oder ob dann doch auch Dinge passieren und wie gesagt auch innerhalb der CDU Leute von dieser Dynamik überrascht werden. Aber sicher, ich kann mir vorstellen. Ich meine, Friedrich Merz freut sich doch irgendwie gerade und nimmt das natürlich gerne als Kollateralschaden in Kauf, ja, dass da jetzt nochmal die Parteivorsitzende drüber stolpert, die er selber gerne beerben möchte. Also ich glaube, das ist so eine Gemengelage aus beiden, ne? So ein paar Dinge, die dann passieren und eine Dynamik kriegen, die vorher nicht auch die da intern verwurzelt sind, nicht einschätzen konnten und andererseits dann aber auch, wo dann gesagt wird, naja, super, aber dann läuft es doch gerade.
Was man vielleicht klar sagen kann, worauf wir uns einigen könnten, ist es Selbstüberschätzung. Selbstüberhöhung, toxische Männlichkeit und also eine Arroganz, die Kontrolle zu haben. Wäre das in der Analyse, dass Selbstüberschätzung, Selbstüberhöhung ein wichtiger Punkt ist, der dazu geführt hat?
Ich würde gerne also vielleicht noch das absolute Streben nach Macht.
Ich vergaß.
Damit gerne in deine Aufzählung aufnehmen, weil ich glaube, das ist es, dass es da Leute gibt, die ihrem Machtstreben alles unterordnen.
Wollen wir noch Hochmut dazu?
Gern.
Gern noch Hochmut. Die Liste haben wir mal. Melanie, du hast von der Extremismustheorie gesprochen, von dieser Hufeisentheorie, die ja nicht nur bei der CDU verbreitet ist. Also das kann man, also in Interviews mit Mike Morin, die ich selbst auch mit ihm geführt habe, hat immer wieder klar, wir müssen gegen rechts und gegen links. Rechts, links. Die Gleichsetzung von rechts und links. Das ist ja für euch in der politischen Bildung wahrscheinlich auch schwierig und immer schwer zu vermitteln, sagen, wir können das nicht gleichsetzen. Es gab mal diese Extremismusklausel in der Erwachsenenbildung. Oh. Ich erinnere mich mit Grausen daran. Jetzt scheint das ja ins Wanken zu kommen. Also selbst in der konservativen Zeitung, in der Sonntagszeitung, wird über den Abschied vom Hufeisen diskutiert, dass diese Dogmen auch bei der CDU langsam ins Wanken kommen. Warum hält sich das so hartnäckig, diese Idee, rechts und links gleichzusetzen? Was praktisch ist für die Mitte, die es nicht gibt?
Praktisch ist es, weil ich glaube, es ist einfach, also wir haben da tatsächlich in der Bildung ständig mit zu tun. Naja, ich glaube, weil es auch viele, also insgesamt die Diskussion sozusagen daran ausgerichtet ist. Und also selbst wenn wir von Rechtsextremen sprechen, ist das ein Vokabular, was im Prinzip so ein bisschen diese Extremismustheorie natürlich bedient. Indem wir nämlich sagen, naja, es gibt ein gewisses Spektrum, das reicht von links nach rechts, dann gibt es halt auch irgendeine Mitte, wenn ich von links und rechts rede. Und die ganze politische Debatte sozusagen ist baut auf dieser Theorie letztlich, glaube ich, auf.
Das heißt, diese Parlamentstheorie, links im Parlament sitzen die Linken, was immer das auch ist, ist ja dann zu definieren. Und was dann ein bisschen weiter links ist, dann extrem. Und das, wenn man das dann rumdreht, ist es dann, bin ich dann schon wieder auf der rechten Seite. Müssen wir uns von der Theorie verabschieden? Oder wie
muss ich das möglicherweise schon. Also ich bin drüber ins Grübeln gekommen, als meine Tochter nach Hause kam und ich glaube, Sozialkundunterricht war das, glaube ich, die politischen Parteien auf so einem Strahl einsortieren musste. Also wen sie nach links und rechts und wen sie neben wen
packen. Mit dir da links und da.
Genau. Okay. Und da ist natürlich dann, da gibt's natürlich dann auch eine Mitte. Und dann haben wir zu Hause darüber diskutiert, weil sie hat dann gesagt, naja, und dann habe ich dann das Klassische, wie es, glaube ich, viele machen würden, die AfD habe ich ganz nach rechts gepackt, daneben habe ich die CDU gepackt, dann die FDP, dann die Grünen, dann die SPD und nach links war ich dann bei den Linken. So, und das ist genau dieses, im Prinzip ist vielleicht kein Hufeisen, ja, aber es ist trotzdem genau dieses Bild, was dieses, wie gesagt, es gibt so eine bürgerliche Mitte und es gibt rechts und links und wenn ich dann weiter nach außen komme, komme ich halt zu Rändern, die dann irgendwie nicht dazugehören, bestätigt. Und ich glaube, das ist ein Teil, was diese Theorie einfach so wirkungsmächtig macht und also wo wir auch in der Bildung sozusagen merken, das ist genau das Problem. Und dann Leute halt sagen so, naja, mit Extremisten möchte ich halt nichts zu tun haben. Oder mit radikalen Positionen möchte ich halt nichts zu tun haben. Und dann bin ich bei, ne, sowohl nach links als auch nach rechts. Und dann habe ich genau diese Gleichsetzung.
Was ist extrem? Das ist immer die Frage. Ich bin extremer Demokrat. Ich bin extrem für ja. Ich bin ganz extrem für den Rechtsstaat, für solidarische. Sprache beeinflusst ja das Denken oder umgedreht. Also Sprache ist Denken. Das heißt, wir sollten uns auch überlegen, was wir für Worte benutzen. Das ist, was so tief verwurzelt ist, diese Idee, was Extremes ist schlecht, aber suchen wir doch irgendwie die Extreme. Also streben wir nicht immer nach Extrem, nach mehr, nach was Höherem, was Besserem?
Zum Teil sicherlich. Und wenn du das so sagst, ich würde mich auch als extrem demokratisch bezeichnen und extrem wütend und extrem das und extrem das. Aber ich finde bei dieser Diskussion links und rechts und Ausschlussklauseln, wir arbeiten nicht mit den Linken und nicht mit der AfD zusammen, was die FDP und die CDU ja zu machen. Ich finde, man muss sich ja nur die Spitzenleute wirklich, man muss es mal auf Personen runterbrechen. Und das heißt im Umkehrschluss, dass Herr Ramelow und Herr Höcke auf eine Stufe gestellt werden. Das heißt in Thüringen, wir arbeiten nicht mit Herrn Ramelow und wir arbeiten nicht mit Herrn Höcke zusammen. Und ich glaube, da zeigt sich ja schon das ganze Dilemma. Also man kann es nicht vergleichen. Und da bin ich extrem wütend, dass das gemacht wird.
Extrem, ja.
Extrem.
Also das Linksextremismus und Rechtsextremismus taugt eigentlich nicht. Dann ist es ja, Melanie, bist wie gesagt in der politischen Bildung, wie schaffen wir es mit der Sprache auch deutlich zu machen, worum es eigentlich geht? Der bei den Linken auch völkische Anhänger, die einen linken, also einen nationalen Sozialismus wollen, der nennt sich dann nicht Nationalsozialismus, aber man sagt, okay, auch in linken Kreisen gibt es Menschen, eher sagen, wir müssen uns erstmal um die deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer kümmern und die nationalen Interessen wahren und eben nicht internationalistisch denken, nicht also das heißt, gibt es auch in allen politischen Strömungen sagen völkische Anhängerinnen und Anhänger?
Na gut, ich würde sagen, in allen politischen Strömungen gibt es irgendwie Idioten, aber es ist ja keine linke Position zu sagen, wir müssen erstmal an die deutschen Arbeiter, Arbeiterinnen denken. Eine linke Position ist, die gesellschaftlichen Debatten, die wir führen müssen, verlaufen zwischen oben und unten und nicht zwischen innen und außen. Also das ist ja genau das, was die AfD sozusagen als Umdeutung versucht. Und eine linke Position ist schon eine internationalistische. Dass das vielleicht nicht jeder, der dann möglicherweise in so eine Partei gegangen ist oder sich als links bezeichnet, auch so vertritt, kann sein. Aber ich glaube, wenn man sozusagen sich die Programmatiken anguckt, dann gibt es da einen ganz deutlichen Unterschied.
Also und links sein heißt internationalistisch, ja. Das Globale im Blick haben, das eine Solidarität solidarische Welt, auch wenn das irgendwie nach Spini klingt, ist ja schon, wäre schon mal ein denkbares Ziel?
Ja, klar. Also würde ich schon so sehen. Und das ist vielleicht auch das, wo man möglicherweise aus diesen, du hast gesagt, man muss auf seine Worte achten und wie man das Ganze beschreibt, was möglicherweise ein Ausweg ist, halt nicht mit links und rechts und Extremen irgendwie zu reden, sondern zu beschreiben, also was macht denn einen Herrn Höcke aus und was macht denn einen Bodo Ramelow aus? Und da komme ich zu ganz, also zumindest was die Demokratie angeht, zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Der eine möchte sie abschaffen, der andere nicht. Also oder auch bei den, wenn ich Parteipositionen mir angucke und möglicherweise heißt es nicht, ist es besser zu sagen, ich grenze mich nicht gegen die extreme Rechte ab, sondern ich grenze mich ab gegen Nationalismus, gegen menschenverachtende Politik, gegen Homophobie und so weiter, das so, gegen Antisemitismus, das sozusagen inhaltlich zu beschreiben.
Auch zu sagen, wohlstandsfeindlich, also das habe ich auch mal als guten Trick erlebt, also dass man sagen, die mit dieser Wirtschaftspolitik, das gefährdet ja unser Lebensmodell, unseren Wohlstand, kann das auch ein Trick sein, weil das ja meine Abgrenzung, Handelseinschränkung führt ja im Grunde auch zu einer Abschottung und damit, oder ist das nicht legitim?
Durchaus. Man muss, glaube ich, dann auch wieder gucken, wie man es einordnet. Und nicht umsonst kommt ja auch die Wirtschaft zu dem Ergebnis, dass sie jetzt rechte Parteien in der Macht jetzt auch nicht so eine gute Idee finden für den Standort Thüringen, weil dann hier keiner mehr hin möchte. Muss man sehen, auch das könnte sowas sein. Aber ich, also wie gesagt, das ist sozusagen eher inhaltlich aufzumachen, als über diese Rechts-Links-Zuordnung. Das einzige Problem, was es da, glaube ich, einfach gibt, dass man dafür in der Regel ein bisschen mehr Zeit braucht und das einfach ein bisschen mehr erklären muss. Und wenn man dann mal kurz ein Statement oder auch in so einer öffentlichen Auseinandersetzung, naja, die Themen sind halt ein bisschen komplexer und wenn man das sozusagen darstellen möchte, also in der Bildungsarbeit hat man da manchmal Gelegenheit zu, ne, in Seminaren oder auch bei einer Woche Bildungsurlaub ist natürlich wunderbar, wenn man...
Noch gibt es den Bildungsurlaub oder das Bildungsfreistell?
Genau, noch gibt es ihn und das ist natürlich eine Riesenchance. Noch
mal kurz als Einschub für Menschen, weil mich oft Leute fragen, wann kann ich denn das Ding nun beantragen? Das ist ja kein Urlaub, das ist ja eigentlich eine Bildungsfreistellung, also der Arbeitgeber sollte mich und macht sich auch gern, mich freistellen für eine zertifizierte Veranstaltung im Bildungsbereich und ich brauche dafür keinen Urlaub nehmen und werde weiter bezahlt.
Genau, er sollte mich nicht nur freistellen, er muss mich freistellen. Also es ist ein Rechtsanspruch tatsächlich, den ich habe, in nicht nur in Thüringen, in fast allen Bundesländern. Und dann kann ich sozusagen fünf in Anführungszeichen freie Tage in Anspruch nehmen, um dann...
Der Betrieb muss aber eine bestimmte Größe haben, oder?
Ja, das ist ein bisschen kompliziert. Also unter fünf dann nicht. Das hat man damals gemacht, um die Wirtschaft sozusagen zu schonen. Aber also sobald der Betrieb 5 Beschäftigte hat, kann ich das sozusagen beantragen.
Schonzeit. Die Wirtschaft ist ein Reh, die hat Schonzeit.
Wurde es damals gesagt. Ne? Wir müssen die arme Thüringer Wirtschaft schonen, weil die das sonst nicht verkraftet. Die Leute machen auch Jahresurlaub, aber ja. Also ist ein bisschen.
Das heißt, wenn mal die Bedingungen erfüllt sind, dann gucke ich bei einem zertifizierten Träger, beim DGB Bildungswerk zum Beispiel, ihr bietet auch Bildungsurlaub an. Wie nennt ihr das dann? Heißt das richtig Bildungsurlaub oder?
Unterschiedlich. Bildungsurlaub oder Angebote nach Thüringer Bildungsfreistellungsgesetz, so heißt es halt bei uns. Aber es machen ganz viele Träger.
Da kann man bei den lokalen Trägern Arbeiten, Leben, DGB Bildungswerk, genau. Also auch über, ich könnte auch jetzt bei einem Träger, der in Nordrhein-Westfalen sitzt, könnte ich das auch buchen.
Klar.
Es muss jetzt kein Thüringer Träger sein.
Nö, ich kann auch einen Sprachkurs auf Mallorca machen, solange das sozusagen in Thüringen anerkannt ist. Da gibt es so eine Liste, das kann ich auch im Internet alles finden und habe dann eine Möglichkeit, mich einfach 5 Tage mal mit einem Thema zu beschäftigen, was mich interessiert. Das ist sozusagen dann das Maßgebliche. Und da hat man dann natürlich auch mal die Möglichkeit, ich sag mal, 5 Tage sich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen und möglicherweise auch solche Debatten um Extremismus oder was weiß ich einfach mal zu führen.
Also nach Wien und gucken, wie da Wohnungspolitik geht. Ja? Also Jana, du bist ja kommunalpolitisch aktiv, zu sehen, wie kann auch Wohnen politisch organisiert werden, ein bezahlbares Wohnen. Also das ist dann alles möglich. Nochmal zurück zur Bildung. Ich hatte am Wochenende eine Diskussion wieder darum, dass eigentlich in der Schule nicht nur die Wissensvermittlung, sondern auch politische Kompetenz, das politische System, das ökonomische System eine größere Rolle spielen müsste. Ist ja so ein Spruch, Schlüssel ist Bildung. Würdest du dich dem anschließen, Jana, sagen, dass auch das Bildungssystem tatsächlich nicht nur die politische Bildung, sondern auch tatsächlich die formale Bildung, die schulische Bildung umgekrempelt werden müsste?
Also ich bin jetzt keine Bildungspolitikerin und jetzt auch nicht was sage ich jetzt mal als normale Schulsystem anbelangt. Ich kann aber aus meinem beruflichen Umfeld sagen, wir haben in 3 Bundesländern haben wir Reha-Einrichtungen, wo wir sehr großen Wert darauf legen, dass politisch auch gebildet wird. Und sei es beispielsweise von einer Landtagswahl oder von einer Bundestagswahl, dass man sich die Wahlprogramme schicken lässt und dass wir zumindestens insofern Einfluss auf unsere Klienten haben, dass wir sagen, wir können euch nicht vorschreiben, was ihr wählt. Um Gottes Gottes Willen, darum geht's auch gar nicht, aber wir würden gerne wollen, dass ihr wisst, wen ihr wählt. Mhm. Und das finde ich ganz wichtig. Und das ist nicht nur im schulischen Bereich, sondern das ist auch im sozialarbeiterischen Bereich. Das ist ja auch dein Job, den du ja auch machst, Melanie. Das finde ich ganz wichtig, dass Demokratiebildung kann nicht mit der 10. oder 12. Klasse vorbei sein. Sie sollte bis dahin, denke ich, sehr häufig auf dem Lehrplan stehen. Aber das ist, denke ich, ein lebenslanger Lernprozess. Und ich sehe es als meine Aufgabe, was ich da auch beeinflussen kann in der Firma, in der ich arbeite, auch wirklich darauf einzuwirken, dass Menschen sich mit Dingen beschäftigen, mit Wahlprogrammen beschäftigen, um sich wirklich eine Meinung zu äußern und jetzt nicht wie ein, jetzt bin ich böse wie ein Schaf, irgendjemandem hinterher zu rennen und zu sagen, ja, ja, die machen das schon, die wollen die Ausländer nicht, deswegen finde ich die gut. Ich finde, die sollten gerade in dem Bereich, in dem ich arbeite, psychisch kranke Menschen. Lass mich kurz ausreden.
Wen hast du jetzt imitiert gerade?
Niemanden. Aber weißt du so, es steht beispielsweise in Wahlprogrammen drinne, dass durchaus das Alter der Straffälligkeit runtergesetzt wird bei der AfD. Es steht in Wahlprogrammen, dass alkoholkranken Menschen irgendwie weniger gewährt werden soll. Das würde meine Klientinnen und Klienten irgendwann ganz explizit betreffen. Also solche Einrichtungen wie unsere, dass wirklich viel Geld ausgegeben wird für Menschen mit psychischen
Einrichtung. Also das ist eine Therapieeinrichtung für Menschen mit psychischer Behinderung.
Das ist eine Reha-Einrichtung für Menschen mit psychischen Erkrankungen.
Psychische Erkrankungen und
für psychisch kranke Menschen.
Für psychisch kranke Menschen, also so wie du und ich.
Zum Beispiel. Ja. Also wo einfach geguckt werden soll, können die wieder arbeiten. Da wird glücklicherweise durchaus auch viel Geld ausgegeben. Mhm. Und meine ganz persönliche Angst ist, dass wenn so Parteien wie die AfD wirklich was zu sagen haben oder sie wie jetzt in der Situation, in der wir uns gerade befinden, dass sowas weniger möglich wird und dass das wieder die Schwächsten der Bevölkerung letztendlich trifft. Und jetzt spanne ich den Bogen. Deswegen finde ich es wichtig, dass auch meine Klientinnen und Klienten, auch wenn sie die AfD wählen, sollen sie wissen, was das vielleicht irgendwann mal für persönliche Konsequenzen für sie haben kann. Und nämlich, dass solche Angebote irgendwann vielleicht nicht mehr möglich sein werden.
Mhm. Melanie, nochmal zum Bildungssystem. Also die Idee zu sagen, die Schule ist nicht eine formale Wissensvermittlung, nicht Wikipedia durchlesen reicht nicht, sondern ich muss verstehen, wie das politische System, wie das wirtschaftliche System funktioniert, wie der Kapitalismus funktioniert, wie das Staatswesen funktioniert, das soziale Miteinander. Haben wir da große Defizite oder Risiko oder extreme Defizite in unserem Bildungssystem?
Extrem. Extrem, das ist das Wort des Tages. Ja. Also ich kenne mich mit dem Schulsystem auch nicht so genau aus, sage ich jetzt mal, außer jetzt als begleitende Mutter vielleicht. Aber was mir schon auffällt, ist sozusagen, dass es schon ein Stück weit ein Unwissen gibt, aber ein Stück weit auch so ein bisschen so die Frage, wie auch so Gesellschaft funktioniert. Also ich weiß gar nicht, ob man so genau wissen muss, was ist jetzt der Unterschied zwischen Fraktion und Partei und wer hat wie und was. Also alles gut, das wird ja auch sozusagen, ich sag mal, in den groben Strukturen irgendwie vermittelt. Aber was ich, oder wenn ich an meine eigene Sozialisation denke, was mich sozusagen da auch jetzt gebildet hat, wie auch so Gesellschaft tickt, waren solche Sachen wie Projekttage, wo man sich mal mit, was weiß ich, mit einem sozialen Projekt beschäftigt hat, wo man wo man auch nochmal anders an die Sache herangegangen ist, nicht nur über so eine reine Wissensvermittlung, sondern auch so eine, also weil irgendwoher brauche ich ja auch so eine Vermittlung für so eine gewisse Haltung und für gewisse letztlich auch Werte, auch wenn das jetzt vielleicht eher konservativ klingt. Und da ist man möglicherweise auch, also da ist ja auch nicht nur Schule gefragt, also da kommen irgendwann natürlich auch die Grenzen von Bildung. Und in der Erwachsenenbildung merke ich einfach, naja, wenn ich jemanden, also ich kann jemandem nicht bildnerisch erklären, warum man auf Menschen, die Schutz suchen, an der Grenze nicht schießt. Also eine Forderung von Frauke Petry damals, wenn man sich dran erinnert, ja. Dass man das nicht tut. Also dass man jemanden, der hier ankommt und Schutz sucht, dass ich auf den nicht schießen kann, um meine Grenzen zu schützen. Das ist etwas, was man bildnerisch, glaube ich, irgendwann nicht mehr erklären kann. Also, oder da merke ich, da komme ich an meine Grenzen, wo ich so denke, so, wer das nicht irgendwo mitbekommen hat, und jetzt sage ich einfach mal irgendwo mitbekommen, weil in der Sozialisation, schon auch im Elternhaus, in der Diskussion mit Gleichaltrigen, letztlich auch natürlich auch in der Schule. Aber wie gesagt, da kommt irgendwann so ein Punkt, wo man sagen muss, so, ja, das kann ich in einem Seminar nicht mehr, irgendwann nicht mehr aufarbeiten. Und dieses Mitbekommen, dieses Menschen zu aktiven, an Menschenrechten orientierten Menschen sozusagen zu sozialisieren, das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die es gibt. Und das schließt wieder den Bogen zu dem, was du vorhin gefragt hast. Deswegen sind auch solche Abgrenzungen so wichtig, und zu sagen, nein, mit der AfG gibt es keine Zusammenarbeit, weil es sind sozusagen grundsätzliche grundsätzliche Spielregeln werden nicht anerkannt, grundsätzliche Positionen werden nicht sozusagen geteilt und dann brauche ich auch über den Rest nicht mehr reden. So.
Ich würde mit euch gerne mal über das Staatsverständnis oder Gesellschaftsverständnis reden. In Diskussionen höre ich oft, da haben sie das gemacht, die Stadt hat wieder das gemacht, ja, Erfurt und die da im Stadtrat und die Stadt und da haben sie doch das gemacht. Uns haben sie doch dann wieder, also die da oben, da vorne, also die anderen haben das gemacht, aber das wurde ja mit uns gemacht und das können sie doch nicht so machen. Da muss man doch mal wieder mal, wo ich dann sage, wen meint ihr, was ist, ich würde es dann gern auseinanderdröseln und dann ist es mir dann am Ende doch wieder zu anstrengend. Ist es möglich oder ist es möglich zu vermitteln, dass der Staat wir sind, dass die Gesellschaft wir sind, dass das unser Staat ist und dass wir die Gesellschaft ausmachen und dass nicht sie und de und die da und bin da manchmal verzweifelt. Könnt ihr meine Verzweiflung verstehen, meine Extreme manchmal?
Ich wollte gerade sagen, extrem gut kann ich das verstehen. Ich glaube, wir sitzen jetzt nicht hier, um für irgendwas Werbung zu machen, aber das ist durchaus für mich schon auch ein Grund gewesen zu sagen, ich lasse mich für die Mehrwertstadt, für den Erfurter Stadtrat aufstellen als Kandidatin. Also um auch genau aus diesem Teufelskreis rauszukommen. Ne? So, das ist
dafür sitzt, du sitzt jetzt hier nicht als Funktionärin, aber du bist auch eine Frau, die diese Initiative Mehrwertstadt macht. Und
genau, also das war schon sowas, zu sagen, okay, man ist vielleicht mit manchen Sachen auch unzufrieden, kann sich vielleicht mit der einen oder anderen Partei nicht gänzlich anfreunden und dann ist es ja auch legitim, eine Wählerinitiative zu gründen, die mit beiden Beinen aber dermaßen auf dem Boden der Demokratie steht. Also einfach machen, ich kenne diese Verzweiflung durchaus, sich hilflos zu fühlen. Aber das Rezept, wie das andere tun könnten, Melanie, ich übergebe.
Ja, aber es ist eine blöde, gemeine und fiese Frage.
Ist
aber
es dieses, extrem.
Extrem, ja, tut mir leid. Dieses Gesellschaftsverständnis, mich macht das manchmal ratlos, wenn... Was ist denn das in dieser...
Das ist, glaube ich, ein Abgeben von Verantwortung. Also ich muss ein bisschen grinsen, weil das ist tatsächlich der klassische Verlauf in unseren Argumentationstrainings, die wir, glaube ich, seit, ich weiß nicht, wie viele Jahren machen.
Also wir heißt DGB Bildungswerk, macht Argumentationstrainings.
Genau, also unter anderem machen auch wieder andere Einrichtungen, aber das DGB Bildungswerk auch Argumentationstrainings gegen diskriminierende Äußerungen. Und da ist so der klassische Verlauf, also was weiß ich, 2015, 16 war das dann immer, ja, und die Flüchtlinge und die und die und die, ne, so. Meistens kriegt man es hin, sozusagen eine Verständigung hinzukriegen, nee, also man muss mit den Leuten schon irgendwie auch, also die aufnehmen, die unterstützen und sonst was. Dann kommt es immer, ja, aber die Medien und dann aber die Politiker und die da oben. Also im Prinzip seit 2016, 2017 diskutieren wir nur noch gegen dieses, na, die da oben machen aber doch, was sie wollen und das, was du eben auch skizziert hast. Und da dann sozusagen ins Gespräch zu kommen, so, auch die da oben gibt es ja nicht. So, ne, und die und wir und was ist das für ein komisches, und genau, wo kann ich mich sozusagen einbringen, ist mittlerweile, also gar nicht von uns aktiv geplant, aber dahin läuft sozusagen fast jedes Training. Und da Menschen tatsächlich zu ermutigen, zu sagen, so, erstens, nein, du kannst was, auch ein Kämmerich ist nicht schlauer als du. Du kannst dich da einbringen und du musst deine Verantwortung da einfach annehmen. So, weil wie du schon sagst, also wer ist denn dieser Staat? Das sind wir irgendwie alle und man müsste mal, und da gibt's ja Möglichkeiten. Ich finde, die letzten Tage haben gezeigt, dass ein Druck der Straße was bewirken kann, auch wenn das jetzt nicht alleiniger Motor möglicherweise war, aber man kann sich dahinter sagen, ich bin nicht einverstanden und das zeigen, man kann am Samstag zur Unteilbar-Demo kommen hier in Erfurt, der bundesweiten. Also man kann sich einbringen.
Am 15., also an dem Samstag, ja. Wenn es, manche hören das jetzt viel später, dann war es bestimmt erfolgreich, aber wenn der 15., 3., 2.,
Zweite.
Wir sind der 5. Februar sind wir erst, das Jahr ist ja schon fast um, dann ist eine große bundesweite Demo hier in Erfurt.
Genau, um 13 Uhr auf dem Domplatz. Geht es los?
Es wird gewesen sein. Abgeschlossene Vergangenheit ist? Nee, abgeschlossene Zukunft.
Du hast nicht gesagt, dass es auch noch um Grammatik heute hier geht.
Das hätte ich nicht verraten. Ne? Wo haben wir jetzt stehen geblieben? Jetzt bin ich ganz verwirrt.
Also man kann sich einbringen, man hat Möglichkeiten sozusagen, und ich das würde ich halt auch sagen, jeder hat in diesem Staat eine Verantwortung und immer zu sagen, man müsste mal, oder die da oben, das reicht halt nicht aus.
Dieses Gefühl der Selbstermächtigung und dass ich doch was erreichen kann und dass ich mich ansonsten ohnmächtig fühle, versuche ich ja immer als ein Verständnispunkt rauszukristallisieren, warum Leute AfD wählen. Also ich habe das von Leuten, die bei Pegida mitlaufen, die AfD wählen, denen geht's wirtschaftlich gut. oft, ich habe gebildete Leute getroffen, die Zeitungen lesen, die sich informieren, denen es wirtschaftlich gut geht, die trotzdem dieses Gefühl haben, die Sinn machen und ich komme überhaupt nicht mehr. Und um das mal, um mich wirkmächtig zu fühlen, um dieses Gefühl zu haben, die sagen es ja mal, wähle ich AfD. Man kann das natürlich jetzt wegschieben und verachten und sagen, ihr seid doch alle Kackbratzen, ihr habt es doch nicht begriffen. Ist ja sehr einfach. Inwieweit bemüht ihr euch zu verstehen, warum Menschen AfD wählen? Das sind ja nicht 2%, das sind ja über 20%.
In Thüringen,
ja. In Thüringen, ja. Ist das auch eine, sage ich mal, vielleicht ein blinder Fleck oder ein schwarzer Fleck der Linken auch das wegzuschieben und sagen, ach, das will ich gar nicht wissen, das sind Idioten.
Das ist eine ganz, ganz schwere Frage, wenn ich kurz erklären darf. Ich glaube, es war vor 2 Jahren, war ich auf einer Party auf einem Dorf eingeladen, wo es dann irgendwann darum ging, dass gesagt wurde, da ist gerade wieder ein Boot verunglückt im Mittelmeer und es wurde sich allgemein äußerst darüber gefreut, dass Menschen einfach ertrunken sind, weil die kommen ja dann wenigstens nicht mehr hierher. Und das wurde dann auch damit begründet, na gut, dann können sie uns ja vielleicht irgendwann die Renten dann erhöhen. Je weniger hierher kommen, umso mehr Geld ist ja für uns Deutsche da. Und da ist für mich tatsächlich, da ist Schluss. Mhm. Da will ich nicht diskutieren. Da kann ich nicht diskutieren. Das ist das, was Melanie ja vorhin auch sagte. Da ist für mich keine Haltung. Da ist für mich kein menschliches Mitgefühl mehr da, keine Solidarität. Und da fällt es mir schwer. Ich weiß es, die AfD wählen. Und ich kann mich dann, in dem Moment konnte ich mich nicht hinsetzen und versuchen zu diskutieren.
Trotzdem nochmal, die 20% in Thüringen, das sind ja alles keine Idiotenmonster-Zombies, die das gewählt haben. Das nochmal, ich will nur versuchen, ist es möglich, Melanie, das, zumindest den Mechanismus zu verstehen, warum Leute AfD wählen nicht, also weil sie sagen, ich will es denen da oben oder mal zeigen, ich will mich wirkmächtig fühlen, da anzusetzen.
Also auf einer menschlichen Ebene kann ich das verstehen und man muss, glaube ich, auch überlegen, an welchen Stellen man welche Debatten führt. Also ich würde öffentlich jetzt nicht irgendwie mit AfD-Menschen diskutieren wollen in einem Bildungskontext.
Was
sind
AfD-Menschen? Wählerinnen oder Wähler?
Durchaus auch Wählerinnen oder Wähler, weil ich finde, mittlerweile ist man an den Punkt gekommen, wo man auch sagen muss, auch die Wähler haben da eine Verantwortung und wissen mittlerweile, wen sie da wählen. Aber ich sag mal, in einem gewerkschaftlichen Binnenkontext muss ich das diskutieren, weil ich habe auch da die 20%, die das vertreten. In einem Bildungskontext muss ich das möglicherweise diskutieren und möglicherweise das schon verstehen. Und ich diskutiere das auch und ich kann schon auch diese Wirkungsmächtigkeit verstehen, wenn mir dann jemand letztens in einer Dorfkneipe in irgendwas mit I war es, ich weiß gar nicht mehr, wo ich da bin, mit dem Fahrrad gefahren. Habe ich 3 Stunden mit einem AfDler diskutiert. Das war ein Gewerkschafter, ein ehemaliger Sozialdemokrat, der sich für politische Meinungen interessiert, der Phoenix guckt, der trotzdem zu dem Ergebnis kommt, er wählt AfD, weil die anderen haben ja nichts für ihn gemacht und er hat eine kleine Rente und er fühlt sich ungerecht behandelt.
Du warst in einem Dorf mit I und hast 3 Stunden in einer Dorfkneipe mit einem AfD-Anhänger
diskutiert. Genau. So, und das kann ich an der Stelle alles nachvollziehen und trotzdem, und es war sozusagen das, wo man sagen würde, na, es war auch erstmal ein gutes Gespräch, weil er hat mir zugehört und ich habe ihm zugehört. Das ist, wie gesagt, öffentlich würde ich das nicht machen, weil da finde ich diese Abgrenzung wichtig. Aber in so einem privaten Gespräch kann man das machen und habe dann aber trotzdem gesagt, das mag alles sein, aber dieses, naja, bei den anderen weiß ich, dass sie nichts für mich tun, dann probiere ich jetzt halt die AfD aus. Dann habe ich ihm gefragt, glaubst du denn, dass die für dich was tun? Nee, aber man muss ja mal ein Signal setzen. Ne? Und jetzt werden wir endlich gehört. Das ist dieses, was du eben angesprochen hast, wo man, glaube ich, aber trotzdem deutlich sagen muss, ich glaube, das ist gefährlich, was du da machst, Kollege. Und das ist dieses Spiel mit dem Feuer. Und willst du wirklich mal ausprobieren, wenn die an die Macht kommen? Und dann sagt er, nee, das will er natürlich nicht. Ja. Und wo ich dann denke, so, ja, aber dann musst du doch deine Wahlentscheidung mal überdenken. So richtig wollte er da dann auch nicht ran. So, dann ist der nach Hause gefahren, ich bin nach Hause gefahren, der wird weiterhin seine AfD wählen. Ich meine, aber ich glaube, das sind so die Orte, ich meine, wann fangen Menschen an, ihre Meinung zu revidieren, indem sie Widerspruch erfahren und indem sie sozusagen immer und immer wieder Widerspruch erfahren und dann vielleicht mal denken, kann was nicht so ganz stimmen, was ich da mir sozusagen zurecht denke. Aber das ist anstrengend, also es macht keinen Spaß und man muss, glaube ich, auch gucken, also ne, es gibt, glaube ich, auch Punkte, wo man sagen muss, nee, also da diskutiere ich mit jemandem nicht, wenn jemand felsenfest der Überzeugung ist, genau, die Leute sollen mal ersaufen, damit wir mehr haben, also dann ist, wie Jana gesagt hat, da ist irgendwo Schluss. So.
Da muss man, glaube ich, differenzieren. Ich glaube, wir kommen jetzt ja auch an den Punkt, was ist Zivilcourage, ne? Schon so im Kleinen. Mein Mann beispielsweise, der
der erzählt mir ganz häufig, dass bei ihnen im Betrieb dann werden rassistische Äußerungen fallen gelassen. Und für ihn ist es ganz wichtig, sich hinzustellen und zu sagen, nein, stopp, aus den und den Gründen möchte ich nicht, dass ihr in meiner Gegenwart darüber redet, weil ich habe die und die politische Haltung. Und ich bin dann immer sehr, sehr stolz auf ihn, weil ich glaube, das sind so die Kleinigkeiten, dass man einfach wirklich den Mund aufmacht, wenn einem auch solche Sachen entgegengeschmissen werden, also rassistische oder menschenfeindliche Äußerungen. Und ich glaube, das ist schwer, weil man sich ja vielleicht dann auch in einem Kollektiv oder so durchaus verderben kann, wenn man vielleicht der Einzige ist, der jetzt ganz klar sagt, nein, um Gottes Willen, also alles, was die AfD vertritt, ist nicht meins. Aber da müssen wir, glaube ich, mehr hin. Und ich kann nur jeden dazu auffordern, den Mund aufzumachen und im Kleinen wirklich dafür zu sorgen, zu sagen, nein, das ist nicht in Ordnung, wenn du menschenverachtend redest.
Trotzdem auch zu verstehen. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass Zuhören auch schon mal hilft, dass Leute überhaupt erstmal ihre Dinge, ihre Geschichten erzählen können und sagen, aha, da versucht jemand sie zu verstehen und das einzuordnen, warum das eben passiert. Also diese 3 Stunden, also müssen wir mehr in Dörfer mit I oder anderen Buchstaben fahren und aus unserer Blase raus und da mal also diskutieren und das ist ja, kann ja für einen selber auch was bringen, oder? Also raus und ich habe 3 Stunden, meine Güte, ja.
Ja, naja, also ich glaube, in solche Dialoge muss man schon, wobei ich Jana recht geben würde, also auch wenn wir das zum Beispiel in Gewerkschaften oder in betrieblichen Kontexten haben, wir sagen den Leuten auch mal, macht erstmal eure Position klar, man muss keinen Rassismus diskutieren, aber man kann die Leute fragen sozusagen, was ist eigentlich gerade dein Problem? Also warum...
Was ist dein Problem?
Grenzt du sozusagen irgendwie jetzt dich irgendwie gegen Ausländer, aber die bekommen jetzt irgendwie alles, was ist denn dein... Warum sagst du das? Was ist dein Problem, was du hast? Und dann kommt möglicherweise, ich finde aber meine Rente ist zu gering, dann kann man immer darüber reden. Und das ist möglicherweise was, und da muss man möglicherweise auch solche Befürchtungen ernst nehmen. Man kann den Leuten trotzdem sagen, die Schlussfolgerung, die du daraus ziehst, die finde ich erstens falsch und die finde ich auch menschenverachtend. Das kann man machen, aber...
Oder deine Sorgen und Probleme.
Genau. Worum geht's dir und was ist eigentlich das Problem? Ich glaube, in diese Diskussion muss man schon gehen und das tun ja auch Leute oder es wird auch, also wie gesagt, wenn ich jetzt nochmal an die gewerkschaftlichen Debatten denke, ob das jetzt in Seminaren ist oder in Gremien oder so weiter, da ist das durchaus eine Diskussion, aber ich glaube, diesen Dialog braucht man, weil da würde ich ja schon sagen, na klar, man kann diese 20% Menschen irgendwie nicht abschreiben und die gehören nicht dazu. Man kann sehr wohl eine Partei abschreiben, die diese 20% vertritt mit der Programmatik, wie sie hat. Da finde ich auch übrigens, auch wenn das 50% wären, müsste man das genauso tun. Das ist keine Frage der Menge, sondern es ist eine Frage der Position. Aber wie gesagt, die Menschen, die aus, vielleicht auch aus unserer Sicht erstmal merkwürdigen Gedanken dann zu dem Ergebnis kommen, jetzt will ich die aber mal, die zu fragen, was ihre Sorgen sind und das muss man, glaube ich, schon gekoppelt mit einer klaren Zurückweisung von Rassismus, das kann man trotzdem tun und das muss man auch tun.
Wir sind mit Gefühlen eingestiegen und enden vielleicht damit, wie weit Humor, vielleicht auch manchmal Sarkasmus und was Spielerisches auch helfen kann in der Debatte. Oftmals ist es ja verfahren und dann ist gleich klar, ah, das ist doch eine von denen. Das ist die Polarisierung, die Spaltung sofort klar und dann ist es ein Battle. Also es ist schon von vornherein ein Krieg. Nicht Argumente austauschen, sondern was kann aus eurer Sicht spielerisch helfen? Also Spiel, ihr habt ja als DGB Bildungswerk sogar ein Memory-Spiel. Wie heißt das? Argumente gegen...
Parolenknacker.
Parolenknacker, finde ich ganz klasse, das so spielerisch zu machen. Kann das helfen, auch spielerisch miteinander irgendwie ins Gespräch zu kommen, dass Leute auch nicht ihre Worthülsen abspulen und das dann gleich wieder zu einer Konfrontation kommt?
Ich finde das ganz schwer. Ich glaube, wenn da jemand ein wirklich gutes Konzept hätte, dann würden wir das schon überall anwenden. Ich finde das wirklich jetzt schwer, die Frage zu beantworten. Mhm. Natürlich muss man auch in solchen Tagen, wie wir sie jetzt haben, auch eine Leichtigkeit behalten und mit Humor daran gehen. Ansonsten wäre es schwer, aber ich habe kein Rezept.
Ich wiederhole immer wieder diesen Spruch, den ich vor 30 Jahren das erste Mal gehört habe. Da war also ein Typ aus Frankreich, der sagt, vergiss nicht, der politische Kampf muss Spaß machen. Wenn der politische Kampf keinen Spaß mehr macht, wenn du dann wirst du verbissen und wirst ideologisch und dann fährst du auf deine eigene Ideologie rein, das ist schlimmer als auf die Ideologie des Feindes rein und so eine Sache, sagt er, das bleibt mir immer noch so, und das ist auch Freude machen, also Engagement, Leidenschaft und so.
Absolut, also immer wenn ich auf eine Demo gehe, dann weiß ich ganz genau, oh ja, da treffe ich ja die Leute, die habe ich ja schon lange nicht mehr gesehen, ne? Muss ich nicht anrufen, geil, ne? Freue ich mich drauf.
Ihr beide lacht jetzt, also vollem Herzen, das ist aber und trotzdem bleibt ja klar, das ist ja, gibt ja das debile Lachen, also das Karnevalslachen, das gibt es ja auch so. Und das war jetzt ein bisschen extrem, oder?
Nein, ich überlege gerade, wer der Vorsitzende, der Präsident des Karnevalsvereins von Erfurt ist. Ja. Entschuldigung.
Wieso, wofür hast du dich jetzt entschuldigt? Dafür, dass du dich, klar, dass du dich lustig machst jetzt.
Naja, dass ein Karnevalverein seine Sitzung mal um 19.33 Uhr beginnen lässt. Ich meine, hallo, Klingeling. Ist schon krass, oder? Naja, aber es war alles nur ein Zufall, was wir da erlebt haben letzten Mittwoch. Ich meine, also...
Tja.
Zurück zum Lachen. Also ich lache gerne und ich glaube, politisches Engagement, man muss auch Spaß machen. Also man muss ja auch ein bisschen auf sich selber aufpassen. Ne? Trotzdem ist sozusagen die Frage, ja, wie man da ganz humoristisch rangehen kann, das finde ich auch schwierig zu beantworten.
Humoristisch meine ich nicht. Ich meine, es ist dass wir nicht verbissen werden und verbiestert.
Na, ich glaube, es ist schon viel geworden, wenn man es zumindest mal schafft, an manchen Stellen mit Menschen zu verabreden, wollen wir jetzt wirklich mal eine Sache diskutieren? Also wollen wir unsere sozusagen, wie du das vorhin beschrieben hast, uns gegenüberstellen und in den Kampf gehen und jeder verteidigt am besten seine Position? Oder wollen wir sagen, okay, so, was ist unser Thema? Verteilungsgerechtigkeit, keine Ahnung, dann lass uns doch darüber mal reden.
Ungerechtigkeit.
Und nicht sozusagen versuchen, irgendwie Positionen zu verteidigen, sondern lass uns doch mal versuchen, inhaltlich darüber zu sprechen, um tatsächlich so eine gewisse Dialogfähigkeit mal wieder herzustellen. Das könnte ja schon mal eine Verabredung sein. Und ich glaube, da sind wir schon auch alle gefragt, das in unseren privaten Kontexten auch herzustellen.
Melanie Pohner, 3 Stunden diskutieren können wir hier nicht. Du hast die Kraft, ich habe sie nicht. Die Zeit ist tatsächlich...
Ich habe die auch nicht immer.
Im Gespräch, Melanie Pohner vom DGB Bildungswerk, eine politische Frau genauso leidenschaftlich Jana Rötsch von der Initiative Mehrwertstadt, hier im Erfurter Stadtrat. Ihr seid beides, würdet ihr sagen, Antifaschistinnen?
Ja. Definitiv.
In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und danke fürs Gespräch.
Danke dir.